WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Und hallo an alle ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, heute wollen wir über das Thema Ressourcen-API von Angular sprechen. Bevor wir da einsteigen, wollte ich mal fragen, André, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche. Also ich muss sagen, ich glaube, ein bisschen gemischt. Auf der einen Seite war sie angenehm kurz, weil wir ja hier in Nordrhein-Westfalen alle Heiligen groß feiern und alle zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Auf der anderen Seite steht mein Urlaub jetzt so langsam vor der Tür und dann versucht man ja immer so ein paar offene Tasks noch zu erledigen, bevor es dann weggeht. Und das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen gemischt in den 4 Tagen.
Ja gut, kurz vorm Urlaub ist sowieso immer stressig, wa? Da muss man immer gucken, wie es so läuft.
Leider ja, aber besser vor dem Urlaub als nach dem Urlaub. Ne?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Gut, dann lass uns mit der Ressourcen-API anfangen. Das ist ein Feature, was jetzt in Angular 19 kommen soll, also auch nicht mehr so lange hin. Und wie wir letzte Woche schon mal so ein bisschen darüber gesprochen haben, oder vorletzte Woche war das, glaube ich, dass sie ja irgendwie auch ja noch immer RxJS drin haben und André sich nie vorstellen könnte, dass das da ausgebaut wird, haben wir jetzt wieder einen weiteren Schnitt.
Hör auf.
Haben wir jetzt wieder einen weiteren Schritt darin, das auszubauen. Und das ist die Ressourcen-API.
Ich werde mich nie wieder aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Aussagen bezüglich RxJS, Angular und Features. Ich glaube, ich habe es jetzt jedes Mal daneben gelegen, aber so richtig.
Ja, vielleicht prediktest du mal irgendwas, was wirklich scheiße wäre, damit dann was kommt, was wirklich cool ist.
Die Angular-Forms werden niemals auf Signals umgestellt.
Ey, ich glaube, das ist schon relativ klar, dass das passieren wird.
Das wäre doch schön.
Ja.
Aber ja, was bringt uns diese coole neue Ressourcen-API denn?
Ja, das Erste, was man erstmal erwähnen sollte, das geht ja jetzt nicht um Bilder oder sowas, wo man ja bei Ressourcen vielleicht eher dran denkt, sondern das geht hauptsächlich darum, die Abrufe der REST-API nochmal ein bisschen besser auch im UI handelbar zu machen. Das heißt, zum einen baut das Signals mit ein, zum anderen gibt es jetzt 3 verschiedene Felder, die man dort abfragen kann. Das heißt, es gibt den Value, es gibt den aktuellen Status der Abfrage und es gibt die Fehlermeldung, falls es eine gibt. Und der Status kann entweder Loading, Resolved oder Local sein. Das mit dem Local komme ich gleich noch drauf. Und der Value kann entweder Undefined oder halt auch das, was da drin zurückkommt, sein. Und wenn man jetzt das lokal, kann man das überschreiben, wenn man das möchte. Und dann steht der Wert halt auf local. Das heißt, entweder kommt was von der API oder man kann das lokal überschreiben. Und wenn man das lokal überschrieben hat und zum Beispiel gibt es eine Methode refreshed, dann wird das zum Beispiel einfach auch nochmal aktualisiert. Und man kann quasi die gesamtes Handling der API-Abfragen damit jetzt in einem neuen Konstrukt quasi einfacher nutzen.
Ich finde das ja cool, dass du das, glaube ich, 20 Sekunden runtergerattert hast, dieses überraschende Feature mit den vielen coolen Sachen. Das klingt super spannend, finde ich.
Ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, dass es halt nochmal mehr Mehrwert bietet, weil man jetzt auch einen Status der Abfrage quasi hat, was man vorher ja irgendwie zum Beispiel, wenn man Loading Spinner hatte oder so, selbst bauen musste. Und damit baut man das quasi so ein bisschen, kriegt man das so ein bisschen geschenkt, würde ich sagen.
Als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt die Ablöse des HTTP-Clients von Angular und es kapselt jetzt einfach oder macht aus der Fetch-API was noch Cooleres. So mein erster Gedanke. Hm. Also es ist wichtig, es arbeitet mit Promises, es muss nicht mit Fetch arbeiten, es muss irgendwas sein, was ein Promise zurückgibt und standardmäßig ist es hier halt ein Fetch einfach. Ja, und dann kann man plötzlich Requests machen und mit Signals arbeiten. Ganz, ich möchte nicht sagen nativ, aber mit dem Weg, wie Angular sich das hier denkt.
Ja, also man hat da auch ein Request-Attribut bei den Abfragen, die man quasi, wo man Signals reingeben kann. Und sobald sich die aktualisieren, wird auch der Request zum Beispiel nochmal ausgeführt.
Also klassisches Beispiel, man hört auf eine URL-ID, weil man halt, weiß ich nicht, von 20 To-Dos eins angeklickt hat und jetzt irgendwie Details zu dem To-Do haben möchte.
Zum Beispiel, ja.
Oder Tabellenfilter, wenn man das wirklich backendseitig regelt. Paginierung, weiß ich nicht, Suchqueries. Das klingt komisch, ja. Search Queries. Es ist spannend, oder? Also das ist ja quasi, was man sonst mit RxJS, ich möchte nicht sagen händisch zusammengebaut hat, aber im Endeffekt ja schon. Ne? Man kann ja einfach Inputs definieren und jedes Mal, wenn sich ein Input ändert davon, also das Signal sich ändert, wird der Request neu ausgeführt.
Ja, das, was aktuell natürlich noch fehlt, oder da ist man sich noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren wird, ist das Thema, was passiert, wenn ich mehrere Abfragen parallel mache. Also im Fall von RxJS ist das ja SwitchMap. Das führt halt dazu, dass nur der letzte Request wirklich auch dann komplett resolved wird. Das gibt es aktuell noch nicht. So, da müsste man mal gucken. Es gibt wohl manche Leute, die da schon was gebaut haben. Das muss man aber noch abwarten, weil es noch nicht final ist. Aber grundsätzlich müsste man noch mal schauen, wie geht das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Filter habe und ich filter erstmal was, der Request läuft und ich schreibe nochmal was Neues da rein, dann will ich ja immer nur den letzten Wert. Und dafür gilt ja, nutzt man eigentlich aktuell SwitchMap und sowas gibt es da jetzt noch nicht. Muss man mal gucken, wie das am Ende aussieht.
Also man muss halt den Request wieder per Hand abbrechen, wenn man möchte. Ne? Also man kann halt ein Abort-Signal da reingeben und dann cancelt er das. Also das ist jetzt kein Angular-Signal, sondern das ist dieses native von Fetch. Fetch, das hat ja so ein Abbrech. Signal, keine Ahnung, ob das übersetzen würde. Aber genau, es ist jetzt irgendwie nicht 1:1 SwitchMap, was man da hat aktuell. Es funktioniert halt ein bisschen anders.
Ja, aber dafür müsstest du halt die Fetch API nutzen, ne? Damit du genau das machen kannst. Und der Angular Client selbst supportet das noch nicht. Muss man sowieso gucken, der wird ja dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen angepasst.
Also ich frage mich immer noch, wann der komplett auf Fetch setzt, weil also intern setzt er ja, der kann zwar Fetch, aber eigentlich nutzt er ja immer noch den hilf mir, XML-Request-Dings.
XML-HTTP-Request oder so, das meinst du?
Genau.
Ich meine, der nutzt schon Fetch, aber ich bin mir sicher.
Ja, man kann ihn drauf umstellen, meine ich. Ich glaube schon, dass ich nutze das nicht.
Okay.
Aber ja, genau, also diese Ressource, die funktioniert mit Promises, nicht mit Observables. Also man kann jetzt den HTTP-Client von Angular da nicht drin richtig verwenden. Außer man überträgt es in ein Promise, was ja theoretisch geht. Aber es gibt auch die Rx-Resource. Die kann dann mit Observables umgehen. Allerdings wird sie dieses Abbrechen dann halt nicht so unterstützen, wie man das meint.
Ja. Ich gehe aber davon aus, dass sie das noch einbauen. Also zum einen glaube ich, dass sie den HTTP-Client so anpassen, dass er da grundsätzlich auch verwendbar ist. Zum anderen glaube ich einfach, dass sie da auch nochmal, entweder machen sie SwitchMap zum Standardverhalten, was ich mir gut vorstellen kann, oder jemand baut dafür eine Library.
Also das ist ja erstmal Dev-Preview, ne? Das ist ja jetzt ein PR, ja, der jetzt quasi da reingemerged wird und ja, die warten wieder auf Entwickler-Feedback und dann gucken sie, wie sie damit dann weitermachen. Was ich ja schon mal cool finde, ist, wenn man dieses Signal hat, wo dann theoretisch der Wert, der Error und der State drin steht, ist es halt gefühlt jetzt erstmal, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es liest sich so, viel, viel einfacher, das im Template wieder zu spiegeln. Also dieses Loading, was man sonst immer über so ein Boolean selbst steuert, dass man immer vor dem Request auf True setzt, dann in dem Request oder wenn der Request zu Ende ist auf False, kriegt man ja hier geschenkt. Und dass ich fange den Fehler und zeige den irgendwie im Frontend an, das kriegt man ja auch mehr oder minder geschenkt, weil man den nicht fangen muss, sondern einfach das Errorfeld abfragen kann. Ich könnte mir vorstellen, für so leichtere Sachen oder für so ja, leichtgewichtigere Sachen nimmt es eine Menge Arbeit ab einfach.
Ja. Ja, es reduziert quasi so einen Wrapper außenrum, wa?
Ja.
Also, sonst hast du das Error-Feld, musstest du ja immer eine Catch-Function implementieren, damit du dann den Error irgendwo speichern konntest oder anzeigen könntest und so. Und jetzt gibt es da halt einfach, das gibt es halt einfach so zusätzlich. Und das Loading-Feld ist natürlich auch sehr nice. Weiß ich nicht. An vielen Stellen muss man ja auch immer gucken, wann kommt jetzt der Spinner und wann nicht und so. Und das hat man da einfach immer. Das ist einfach gut.
Ja. Wusstest du schon, dass das Feature kommt? Also es scheint ja dem PR und die Diskussion und den Wunsch schon lange zu geben, wenn man diesem Artikel hier glaubt. Also warum sollte man ihm nicht glauben? Ich hatte davor noch gar nichts davon gehört eigentlich. Und ich wusste auch nicht, dass sowas geplant ist.
Also ich wusste nicht, dass sie das machen. Ich gucke mir manchmal die Roadmap an, was da so drin ist, und da stand das nicht drin. Deswegen habe ich das auch nur da über sehr viele Posts von verschiedenen Content-Creatern gesehen.
Content-Creator.
Oh, ist, glaube ich, nicht das richtige Wort.
Ich weiß nicht, ob die Leute damit zufrieden wären, dass sie Content-Creator nennt. Okay, warte. Nicht so, als wenn sie noch eine Beratungsfirma dabei hätten und nicht nur...
Nein, das sind nur Content-Creator. Influencer.
Ja, vielleicht sind es auch moderne Angular-Influencer. Vielleicht nennen sie selbst auch Architekten oder so.
Also, darüber habe ich das erfahren. Und man kann ja auch immer mal gucken in GitHub, was die so für verschiedene Sachen so offen haben. Da sind schon auch coole Dinge dabei. Aber meine Erwartung war nicht, dass sie das irgendwie umbauen. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt. Aber man wird immer wieder überrascht. Also, das merkt man ja auch.
Ja, das auf alle Fälle. Und das, also was ich an dem Thema ja auch noch spannend finde, ist ja irgendwie, du hast es am Anfang ja schon erwähnt, aber man kann das ja auch lokal überschreiben. Also, man kann quasi diese, wie nennt man es, Optimistic Updates, kann man hiermit ja auch ziemlich leicht umsetzen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, also ich füge noch ein To-Do hinzu zu meiner Liste, da kann ich das lokal schon mal setzen und ohne, dass der Request jetzt wieder ans Backend gegangen ist und zurückgekommen ist, und dann hat meine Resource schon in Anführungszeichen den neuen Wert einfach, ne? Ohne dass ich das neu laden muss. Oder ich kann das To-Do an einen Endpunkt posten und der antwortet mir dann mit dem erstellten To-Do und ich füge das einfach lokal hinzu und muss nicht nochmal den Query starten und alle To-Dos laden. Das ist einfach Built-In hier. Das ist ja schon eine coole Sache, also eine spannende Idee.
Ja. Ja, es hatte schon einiges auch an Vorteilen, würde ich sagen. Ich meine, das ist wahrscheinlich wieder so ein Feature, wo man so gedacht hat, wo man selbst nicht so denkt, dass man das braucht, aber wenn ich das jetzt so lese, dann denke ich mir so, ja, ist schon gut, das, wenn die das so umsetzen.
Ne? Aber das war ja keiner gebaut. Also warum gab es das nicht schon als Lib? Bis jetzt musste man auf so einen Store setzen. Wenn man sich jetzt diesen Signal-Store anguckt, der funktioniert ja, ich möchte nicht sagen genauso, aber hat ja ähnliche Features, sagen wir mal so.
Ja, was ich mich halt frage, ist, wo du das einbaust, ob du jetzt einen Service hast, der nur diesen Promise-Request macht und dann hast du die Ressourcen-API in deiner Komponente, oder hast du jetzt einen Service, der quasi so eine Art Signal-Store ist, wo du dann diese Ressourcen-API drin hast und der returnt dann Signal zu der API, also zur Komponente.
Also ich glaube, Kapseln sollte man das schon irgendwie, ob es jetzt ein Service ist, weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Müsste man mal drüber nachdenken. Aber also ich glaube, ich würde das grundsätzlich ein wenig, das heißt ein wenig, auslagern aus der Komponente. Wäre jetzt so mein Bauchgefühl.
Dann hättest du aber auch wieder automatisch Caching. Das muss man natürlich immer mitdenken. Ne?
Ja, wenn man das, das stimmt, wenn man das möchte, ja. Kommt davon, wie man den Service jetzt macht, also was der Eingabe ist, was die Ausgabe ist.
Ja, ich sehe das nicht nur als Vorteil, dass du Caching hast. Das kann auch ein Nachteil sein. Da muss man sich auch drum kümmern und so.
Ja, also sehe ich auch nicht unbedingt als Vorteil. Also es kann beides sein, ne?
Ja, mal gucken, wie so die schlussendliche Implementierung auch ist. Man hat ja jetzt erstmal nur die quasi Idee, wie Google das umsetzen möchte. Und dann muss man mal schauen, was daraus wird.
Was ja auch noch ein Nachteil von der ganzen Geschichte ist, weil er ist irgendwie sehr positiv unterwegs. Aber das funktioniert ja auch nicht mit mehrfach imitierenden Endpunkten, wie ich das nennen möchte. Also wenn es ein Websocket da reinpackt, der funktioniert nicht automatisch, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Ne? Also wenn man da jetzt, also wenn man dieses RX-Resource nimmt, wo man ein Observable reinstecken kann. Weil das gibt dir erstmal nur den ersten Wert einfach. Scheint intern so zu funktionieren.
Ja, also aktuell würde es nicht funktionieren. Ist halt die Frage, ob sie das irgendwann erweitern, dass dieser Loader oder noch ein anderes Attribut da funktioniert.
Und sagt, genau, du bleibst jetzt offen, du kannst jetzt mehrfach Daten kriegen. Also aktuell müsste man halt immer wieder refreshen, das Ganze. Weil er sagt, wenn einmal was gekommen ist von dem Endpunkt, höre ich nicht mehr hin.
Ja, genau. Die Frage ist halt, ob man das damit nutzen würde. Weil du ja nicht so Loading an sich hast und so, das weiß ich gar nicht, ob man das in dieses Konstrukt anpressen bauen würde.
Das stimmt, das ist von der Mechanik ein bisschen anders. Ist ja auch nicht, dass man jetzt irgendwelche Inputs da ständig
hat. Ja, du brauchst nicht refreshen.
Genau, erstmal das muss man nicht. Und man hat die Parameter, die Request-Parameter ja von Anfang an. Also man ändert das ja nicht mittendrin.
Ja.
Das würde man ja bei einem Websocket oder so, würde man das ja anders lösen.
Aber klar, also dafür ist das aktuell auf jeden Fall nicht gedacht.
Ich hatte halt direkt wieder so Firebase im Hintergrund, so im Kopf. Ne? Wie würde das mit Firebase aussehen? Kann ich da irgendwo meine Ressourcen ablegen und mir die immer holen? Aber das würde dann zumindest nicht mit dieser Live-Aktualisierung im Firestore funktionieren erstmal.
Ja gut, da hängen sie auch immer hinterher. Mal gucken, wie sie das auch dann umsetzen. Vielleicht geben sie dann auch einfach direkt ein Signet zurück im Firestore.
Wenn man jetzt böse ist, würde man sagen 2020, weiß nicht, 2028, 2030. Kommt dann mit Gemini ein V2.0 mit Resource-Unterstützung für den Firestore. Ich glaube, der Fokus liegt ja erstmal auf KI. Habe ich so das Gefühl. Aber wir schweifen vom Thema ab.
Alles gut. Alright, dann würde ich sagen, ich bin mal gespannt auf das Feature und mal schauen, was wie das am Ende auch implementiert ist und so weiter.
Genau, ich glaube, zur Nutzung können wir halt auch wenig sagen, weil wir es erstens noch nicht genutzt haben. Angular 19 kommt jetzt bald raus und dann kann man das mal in Ruhe ausprobieren und vielleicht machen wir nochmal eine Folge dazu. Wahrscheinlich zum Anlass, wenn es denn das Dev-Preview verlässt, würde sich das bestimmt nochmal anbieten, darüber zu sprechen. Dann hat man ja vielleicht auch Erfahrung, wie es sich wirklich jetzt im Projekt einsetzen lässt, weil also auf dem Papier liest sich es erstmal gut, aber das ist ja oft so. Und dann steht man in der Live-Anwendung dann vor ganz anderen Problemen, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
So ist das.
Aber vielen Dank für das spannende Thema, was du mitgebracht hast, Kevin. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen hat es auch gefallen. Und
danke auch dir.
Wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Jo, bis dann. Ciao.
Ciao.